Wir fahren heute fort mit der Kommunikation unangenehmer Inhalte. Ich lese dazu aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 18. Das ist also eine ganz spezielle Situation. Ich versuche das mal so zusammenzufassen. David war mit einem seiner Söhne auf Leben und Tod überstand. Absalom hat seinen Vater nach dem Leben getrachtet. Das hatte auch einen sachlichen Grund, nämlich der älteste Halbbruder hatte mit seiner Vollschwester oder hatte seine Vollschwester vergewaltigt und David, der Vater, hatte nichts Angemessenes unternommen, um seinen ältesten Sohn zu maßregeln oder zu bestrafen. Und der Bruder empfiehlt seiner geschändeten Schwester, nichts öffentlich weiter zu unternehmen. Sie hatte sich also genau nach dem Gebot Gottes verhalten, hat geschrien, hat also versucht, die Sache so öffentlich zu machen, dass ihr Recht widerfährt. Der eigene Vater hat in Untätigkeit verharrt. Wahrscheinlich, weil der Kronprinz da irgendwo nicht beschädigt werden sollte, möglicherweise auch, weil er selber ein schlechtes Gewissen hatte, weil er selber gerade auf diesem Gebiet nicht immer das sauberste Leben geführt hatte. Das wird uns also nicht berichtet, warum. In der Folge bricht zu einem späteren Zeitpunkt das Verhältnis zwischen Absalom und seinem Vater David. Und es geht auf Leben und Tod. Und im Kapitel 18 wird von dieser Entscheidungsschlacht berichtet. David musterte das Kriegsvolk, das bei ihm war, und setzte über sie Oberste über 1000 und über 100 ein. Und der König sagte zum Kriegsvolk, auch ich will mit euch ausziehen. Das Volk aber sagte, du sollst nicht mit ausziehen, denn wenn wir fliehen müssen, werden sie sich um uns keine Mühe machen. Selbst wenn die Hälfte von ihnen stirbt, werden sie sich um uns keine Mühe machen, denn du bist wie 10.000 von uns. Darum ist es jetzt besser, wenn du uns von der Stadt aus zu Hilfe wirst. Und der König befahl den drei Obersten des Heeres, geht mir schonend um mit dem Jungen, mit Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Obersten wegen Absalom Befehl gab. Und der Kampf breitete sich aus über das ganze Land und der Wald fraß mehr vom Volk, als das Schwert gefressen hat an jenem Tag. Und Absalom geriet vor die Knechte Davids. Er ritt aber auf einem Maultier und das Maultier kam unter die verschlungenen Zweige einer großen Terebinthe. Da verfing sich sein Kopf in der Terebinthe und er schwebte zwischen Himmel und Erde. Das Maultier aber, das unter ihm war, lief weiter. Das sah ein Mann und meldete Joab folgendes. Siehe, ich habe Absalom an einer Terebinthe hängen sehen. Da sagte Joab zu dem Mann, der ihm dies meldete, wie, du hast ihn gesehen und warum hast du ihn dort nicht sofort zu Boden geschlagen? Und an mir wäre es gewesen, dir 10 Schekel Silber und einen Gürtel zu geben. Aber der Mann sagte zu Joab, auch wenn ich 1000 Schekel Silber auf meinen Händen wüge, würde ich meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs ausstrecken. Denn vor unseren Ohren hat der König dir und Abishai und Ittai befohlen, seid vorsichtig, wie es auch sei mit dem Jungen, mit Absalom. Oder hätte ich heimtückisch gegen sein Leben gehandelt, und es bleibt ja keine Sache vor dem König verborgen, dann würdest du selber dich heraushalten. Oder dich auf die gegenüberliegende Seite stellen. Da sagte Joab, ach, ich will nicht Zeit verlieren mit dir. Und er nahm 3 Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, während er mitten im Geäst der Terebinthe noch lebend hing. Dann stellten sich 10 Burschen, Waffenträger Joabs ringsum auf, erschlugen Absalom und töteten ihn. Und Joab stieß ins Horn, da kehrte das Kriegsvolk von der Verfolgung Israels zurück. Denn Joab wollte das Volk schonen. Und sie nahmen Absalom und warfen ihn in die große Grube im Wald und errichteten über ihm einen sehr großen Steinhaufen. Ganz Israel aber, das waren die Verbündeten Absaloms, floh, jeder in sein Zelt. Und Achimaaz, der Sohn Zadoks, sagte, Ich will doch hinlaufen und dem König die Freudenbotschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat vor der Gewalt seiner Feinde. Aber Joab sagte zu ihm, am heutigen Tag bist du nicht der Mann für eine Freudenbotschaft. Du kannst an einem anderen Tag Freudenbotschaft bringen. An diesem Tag aber sollst du keine Freudenbotschaft bringen, da ja der Sohn des Königs tot ist. Und Joab sagte zu dem Kuschiten, als Kusch, das waren Äthiopier und Neger, geh hin, melde du dem König, was du gesehen hast. Da warf sich der Kuschit vor Joab nieder und lief hin. Aber Achimaaz, der Sohn Zadoks, fing noch einmal an und sagte zu Joab, komm mal, was will euch, wir laufen hinter dem Kuschiten her. Joab sagte, wozu willst du denn laufen, mein Sohn, dass sich für dich keine Freudenbotschaft mehr findet? Er aber antwortete, komme, was will, ich laufe. Da sagte er zu ihm, lauf. Und Achimaaz lief den Weg durch die Jordanschleife und überholte den Kuschiten. Und David saß zwischen den beiden Toren, also Torflügel, und der Wächter ging auf das Dach des Tores zur Mauer hin und erhob seine Augen und sah, und siehe, ein Mann, der allein lief. Und der Wächter rief hinunter und meldete es dem König. Der König sagte, wenn er allein ist, ist es eine Freudenbotschaft, in seinem Mund. Und als er ständig näher und näher kam, sah der Wächter einen anderen Mann laufen. Und der Wächter rief ins Tor hinunter und sagte, siehe noch ein Mann, der allein läuft. Der König sagte, auch der ist ein Bote. Da sagte der Wächter, so viel ich sehe, gleicht der Lauf des Ersten dem Lauf des Achimaaz, des Sohnes Zadoks. Da sagte der König, das ist ein guter Mann, der kommt, um eine gute Botschaft zu melden. Und Achimaaz rief und sagte zum König Friede. Und er warf sich vor dem König auf sein Gesicht zur Erde nieder. Und er sagte, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der die Männer, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben, in deine Hand ausgeliefert hat. Der König sagte, der Junge, mein Absalom, ist doch hoffentlich unversehrt. Achimaaz sagte, ich sah das große Gedümme, als Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht fortschickte, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Da sagte der König, tritt zur Seite, stell dich hierher. Und er trat zur Seite und blieb stehen. Und siehe, da kam der Kuschit, und der Kuschit sagte, mein Herr, der König, lasse sich Freudenbotschaft bringen. Denn der Herr hat dir heute Recht verschafft vor der Gewalt aller, die sich gegen dich erhoben haben. Der König sagte zu dem Kuschiten, ist der Junge, mein Absalom, unversehrt? Der Kuschit sagte, wie dem Jungen, so möge es den Feinden meines Königs, meines Herrn des Königs ergehen und allen, die sich gegen dich zum Bösen erhoben haben. Da schrak der König zusammen und stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Soweit erstmal. Was hat das mit Kommunikation unangenehmer Inhalte zu tun? Bitte? Eigentlich nicht. Erstmal, das war ja noch nicht die Hauptinhalt. Zumindest dieser Bote, der geschickt wird, hat das nur als eine Nebeninformation. Der hat als Ausländer den Blick, den man nüchtern in so eine Situation hinein hat. Es geht um einen Kampf auf Leben und Tod und Gott hat Glück gegeben, dass die Revolution niedergeschlagen worden ist. Natürlich war unangenehm dabei, dass der Revolutionär ausgerechnet der Sohn des Königs ist. Es gibt solche Konstellationen, die sind, egal wie du sie drehst, immer fatal. Kenne ich gerade aus der Familientherapie, dass wenn man so ans Eingemachte einer Familie geht, da hast du manchmal keine Wahl als, oder egal wie du wählst, du trittst überall ins Üble. Ist immer schlecht. Egal wie man die Sache rät oder wie wie man hofft, dass es ausgeht, immer ist eine Seite geschädigt. Man kann sogar weitergehen, immer dann, wenn es um Zwistigkeiten in der Familie geht, ist genau dieser Fall eingetreten. Das schädigt immer. Zwistigkeiten in der Familie schädigen immer. In der Familie, ja. Wenn du eine streitende oder in sich eine zweite Familie hast, hast du immer nur schlechte Nachrichten zu überbringen. Man kann immer nur einem gerecht werden. Die Methode, die ich gelernt habe als Familientherapeut, ist, die verpflichtet den Betroffenen zur Neutralität. Das geht insofern man wirklich alles nur funktional betrachtet. Aber den Vater umbringen zu wollen oder öffentlich dessen Frauen beschlafen, das kann man schwerlich neutral betrachten. Das ist eben auch moralisch. Das hat eine Dimension. Da wird man gezwungen, auf irgendeine Seite zu treten. Sonst müsste man auch sagen, naja, Inzest in der Familie muss man mal mit Neutralität betrachten. Das geht nicht. Es gibt einfach Grenzen, wo man diese Neutralität verlassen muss. Wo man einen als Opfer sieht und einen als Täter. Und auch wenn das Opfer manches Mal nicht der reine Unschuldsengel ist, das heißt, gewisse Anteile hat, ist die Last, die Schadenslast doch wirklich ungleich verteilt. Und deswegen zwingt diese Situation, wo sich Sohn gegen Vater empört, zur Polarisation. Es gibt einfach Situationen, da können wir uns nicht fein zurücklehnen und sagen, naja, ist nun mal deren Sache. Werden schon beide recht haben. Es gibt so eine fatale Tendenz heute, und man nennt das Toleranz, aber in Wirklichkeit ist das eine Schändlichkeit. Wenn man unter dem Deckmantel der Toleranz jegliches Böse entschuldigt, dann ist das schändlich und das Gegenteil von Toleranz. Man spricht deswegen sogar von der Diktatur der Toleranz heutzutage. Es gibt sowas, also dass man Toleranz wie eine Diktatur versucht anzuwenden. Also unter dem Deckmantel oder unter dem Stichwort unbedingt alles zu dulden, dass das schon diktatorische Züge hat. Und ich denke, da ist was dran. In der Geschichte fällt wieder auf, also mir fällt es zumindest auf, ich weiß nicht, ob das, wem das noch alles so bewusst geworden ist, dass Joab ein wirklich kluger Mann ist. Das ist der geborene Politiker. Es gibt nicht so viele Leute, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur geeignet sind, große Politik zu machen. Aber Joab war einer davon. Durchsetzungsvermögen, Mut, das war wirklich ein Held, einer von den ganz großen Helden Davids. Und zwar Mut bis zur Rücksichtslosigkeit, auch gegen sich selber. Dazu eine hohe Loyalität, er war seinem König treu, bis, wenn es ihm dann mal nicht gepasst hat. Dann war er sich selber gegenüber loyal. Auch das passt zum Politiker. Man hält sich an seinen Ziehvater, bis man die Gelegenheit hat, selber ans Ruder zu kommen. Und Joab hat es mehrfach gemacht. Hier stand er fest auf der Seite Davids und da kann man davon ausgehen, dass er einen persönlichen Groll gegen Absalom gehegt hat, weil er nämlich in einer anderen Situation als ein dritter Sohn Davids nach dem Königtum strebt, sich locker auf dessen Seite schlägt. Als nämlich muss ich selber überlegen, wie der der hieß nicht, genau, als Amnon, dieser Älteste, nee, das stimmt nicht, das jetzt fehlt mir der Name dazu. Wie hieß der dritte Sohn, der dann zu, nach dem Königtum auch mit A. Nee, das war ein Priester. Der dann die Nebenfrau oder die Freundin Davids. Wie? Nee, das war nicht Amnon. Nee. Das war der Bruder von. Ich finde das. Adonia. Genau, Adonia. Das war der, der, als David schon alt war, versucht hat, nach dem Königtum zu streben, der lädt dann bestimmte Leute ein bei seinem Putschversuch und da gehört Joab dazu und da macht er mit. Und empört sich auf diese Weise locker auch mal gegen den König. Also er hatte das drauf, so die Zeiten zu wechseln, wie er meinte, dass es passt. Es war ein Mann, auf den man sich normalerweise blind verlassen konnte, aber eben nur normalerweise. So zu 95% oder zu 98%. Und er konnte dann im passenden oder auch sehr unpassenden Augenblick die Seiten wechseln. Von daher sage ich, er hat politische Qualifikation. Es gibt keinen profilierten Politiker, glaube ich, in Deutschland, der nicht irgendwann mal die Seiten gewechselt hat. Er ist qualifiziert. Er ist der Heerführer. Aber er wird auch von seinen eigenen Leuten, also von den Soldaten, realistisch eingeschätzt. Dieser Mann, der ihm anzeigt, dass er den Absalom gefunden hat, der ist so geradezu. Und Joab versucht erstmal ihm Druck zu machen, ein Stück ein schlechtes Gewissen, sagt, warum hast du es nicht selber gemacht? Hättest ihn doch gleich erschlagen können, hättest von mir noch eine Belohnung gekriegt. Und da hat er gesagt, pff, nicht für die hundertfache Belohnung, die du mir jetzt anbietest, hätte ich sowas gemacht. Du würdest dich doch selber gegen mich stellen, wenn der König nach einem Schuldigen sucht. Ein kluger Mann, der einerseits seine Pflicht tut, das war auch kein Deserteur oder ein Feigling oder so, der sagt, was er sieht, der hat also seine Beobachtung militärischer Besonderheiten weitergegeben, ohne dass er sich selber die Finger dabei schmutzig macht. Seiner Stellung angemessen. Kann man sagen, warum hat er den Absalom überhaupt verraten oder konnte er nicht ahnen, wie Joab mit umgeht? Nein, er erinnert ihn nämlich extra nochmal dran und sagt, wir alle haben gehört, dass der König dir und den beiden anderen Heerführern gesagt hat, lass den Jungen am Leben. Ein Mann, der sich also in einer schwierigen Situation sehr korrekt verhält. Kann man auch was lernen. Also wie man in so einer kitzlichen Situation mutig kommuniziert. Er sagt das, was zu sagen ist. Er lässt sich selber nicht zu einer unüberlegten Sache drängen und er mahnt sogar bei seinem obersten Chef nochmal dessen Korrektheit an. Das finde ich gut. Das gibt nicht jeder auf die Reihe so. Und Joab hatte sich dort schon entschieden, wie er mit der Sache umgehen soll. Und bringt Absalom um, aber, und daraus ziehe ich meine Gewissheit, dass es wirklich ein kluger Mann war, lässt sofort den Kampf abbrechen, weil er das Volk schonen wollte. Das war also kein Halunke oder so, oder keiner, der irgendwo unberechenbar gehandelt hat. Er hat für die Situation das Beste gemacht fürs Volk. hat den Kampf schnell beendet. Peinlich nur, dass sein Chef gerade eine andere Devise ausgegeben hatte. Und das ist das, was ich gestern meinte, oder vorgestern, als ich das erzählt habe. Diese Absalom, diese Joabs-Gesinnung habe ich bei mir entdeckt vor vielen Jahren und war darüber erschrocken. Weil das ist, also wie Joab handelt, ist so logisch, aber es ist nicht unterworfen, nicht untergeordnet, nicht seinem Herrn wirklich unterstellt. Und deswegen muss, wenn jemand so etwas Ähnliches hat, es dazu kommen, dass wir Gott bitten, dass er diese Gesinnung aus uns weg erzieht. Das ist ein wichtiger Punkt. Sonst sind wir ständig dabei, Gott Vorschriften zu machen oder gar nicht auf ihn zu hören und sagen, was ist das sowieso besser? Ich habe ja schließlich ein höheres Ziel im Auge. Das ist das, was man heute nennt, der Zweck heiligt die Mittel. Viele Leute meinen, wenn sie nur einen richtigen Zweck verfolgen, dann ist das schon in Ordnung, dann wird Gott da schon zufrieden sein. Aber es heißt, wer hat des Herrn Rat erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wir sind nicht in der Lage, die Entscheidungen Gottes zu verbessern. Wir sind noch nicht mehr in der Lage, die zu ergründen. Da sind wir in der Verantwortung, vertrauensvoll uns auf das einzulassen, was er uns sagt. Ich merke das, wie schwer das Kindern fällt, wenn sie trainiert werden. Und ich weiß auch, wo das bei mir angefangen hat, dass ich zu so einer Gesinnung hingedriftet bin. Wenn mein Vater mir was gesagt hat, da habe ich ab einem bestimmten Alter das immer genau wissen wollen. Warum denn? Er hat gesagt, mach's einfach, ich erzähl's dir hinterher. Oder du wirst es merken. Nee, du musst mir das erklären. Und kann man das nicht so machen? Und dann hat er gesagt, bis du fertig bist mit Diskutieren, habe ich das alles schon dreimal gemacht. Lass es. Na, das war dann erst eine Sache. Dann brauchte ich ja gar nicht. Und so hat sich das so eingeschlichen. Und diese Gesinnung, dass man einfach Dinge nicht tut, sondern diskutiert und drum, so lange hin und her macht, das ist das, was damals bei Joab und auch bei seinen Brüdern zu finden war. Denn David beklagt sich mehrfach und sagt, die Söhne der Zeruja, das war seine ältere Schwester, seine älteste Schwester, sind so hart für mich. Die waren altersmäßig schon, obwohl das seine Neffen waren, er war ja der jüngste von 10 Geschwistern, und die waren schon so alt, dass man damit rechnen konnte, dass sie ungefähr sein Alter, vielleicht sogar noch älter waren als er. Zeruja war die eine Schwester, die zweite, weiß ich den Namen im Moment nicht, von der Amasa stammt. Also Joab hat auch seinen eigenen Cousin umgelegt. Der hat Amasa als der von David später anstelle Joabs zum Heerführer gemacht wird. Hat er den einfach umgelegt. Und zwar auf so eine clevere Weise, dass man eigentlich ihm nicht mal wirklich was konnte. Er hat gehört, dass der Amasa dann einen Befehl gekriegt hat, für eine bestimmte, also innerhalb einer bestimmten Zeit eine militärische Operation auszuführen. Er hat es in der Zeit nicht hingekriegt, hat darüber hinaus gezögert und dann hat er das wie eine Strafaktion gemacht, hat ihn einfach umgebracht. So nach dem Motto, das ist ja ein Verräter, der sich wieder gegen David stellt. Lege ich mal gleich um. Und dabei ging es darum, dass er selber die Heerführung zurückkriegt, hat er dann auch. Aber diese Grundhaltung, dieses Eigenwillige ist noch zu flach gesagt, diese Widerspenstigkeit, von der es ja heißt, dass das wie Zaubereisünde ist. Diese Rebellion, die er in sich hat, gegen die Autorität, das ist eine gefährliche Sache. Kann ich nur empfehlen, dass, wenn das jemand in sich spürt, dass er da sich radikal von trennt. Rebellion ist eine gefährliche Sache, wirklich. Ja, und ja.
Die drei hier, sind das Brüder gewesen?
Nee, der dritte Bruder war schon tot zu der Zeit. Zwei hier waren Brüder und der andere war ein anderer, der Helden Davids.
Joab und der, die sind Neffen, die sind Kinder von Brüdern von David.
Nee, von der ältesten Schwester von David. Joab, Abishai und Asael. Aber Asael war da schon von dem Heerobersten Israels, von Abner, getötet worden im Kampf. Das waren alles Helden Davids. Sie sind an anderer Stelle beschrieben, auch ihre Heldentaten sind beschrieben. Es waren schon außergewöhnliche Männer. Echt, also von einem außerordentlichen Mut. Die haben ihm aus der Festung Jebus, als er einfach so scherzhaft gesagt hat, oh, ich möchte gerne Wasser von dort trinken, sind die in diese Festung eingebrochen und haben ihm Wasser geschöpft und haben, nee, nicht Jebus war das, sondern ich glaube in Bethlehem, sind sie in eine fremde Stadt eingebrochen, haben aus der Zisterne Wasser geschöpft, sind verwundet worden. David sagt später, ich kann das Blut dieser Männer nicht trinken. Also nur, naja, Haudegen, nein, ist ja auch, es gibt ja auch heute so eine Mutproben. Einer sagt, boah, das würde ich gerne haben, so, und dann sagen andere, naja, verschaffen wir dir. Ohne dabei Rücksicht auf ihr eigenes Leben zu nehmen. Es war heldenhaft. Und trotzdem, und das, ich denke, das ist auch manchmal gekoppelt daran, dass Menschen, die zu außergewöhnlichem fähig sind, auch außergewöhnliche Dickköpfe sind. Simson ist so ein Mann. Ein außergewöhnlicher in seiner Kraft und auch außergewöhnlich in seiner Sturheit. Dinge einfach so zu machen, wie sie ihm einfallen. Seine Eltern sind todunglücklich, dass er sich immer Philisterfrauen nimmt. Die kostet ihn später auch das Leben. Aber er ist doch nicht der, der sich von seinen Eltern was sagen lässt. Simson doch nicht. Das ist so häufig aneinander gekoppelt, dass besonders begabte Leute auch besonders eigenartig sind. Auch normal. Der 0815-Typ, der sich immer anpasst, der wird auch nicht so sehr viel bewegen wollen. Von vornherein nicht. Der setzt sich keinem Risiko aus. Jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Inhalt des heutigen Tages. Die haben jedenfalls Tabula Rasa gemacht, mit Absalom wurde ein Ende gemacht, auch jegliches ehrenvolle Begräbnis wurde ihm verweigert. Die haben ihn wie ein Stück Vieh in eine Grube im Wald geschmissen und haben dann, das war so eine Methode, wie man eigentlich mit ganz verworfenen Leuten umgeht. Das ist vorneweg eigentlich nur mit Achan mal gemacht worden, erinnert euch? Das war der das Volk Israel in Trübsal gebracht hat, so heißt es wörtlich, als er, obwohl Gott das verboten hatte, aus Jericho irgendwas zu plündern, hat er so ein paar Wertsachen weggenommen. Und das heißt, er wurde gesteinigt und man hat einen riesen Steinhaufen über ihm errichtet. Das war wie so eine Art Denkmal. Jeder hat daran gedacht, oh, war ja da. Liegt ein Grip unter. Das war der ganz böse Mann. Und so handeln die spontan mit Absalom, verschütten den praktisch. Das gehörte eigentlich zu der Methodik der damaligen Kampfweise, wie man auch das Land von Feinden unbrauchbar gemacht hat. Jeder hat einen Stein aufgehoben und hat ihn auf den Acker geschmissen. Oder jeder hat ein paar Steine aus einer Mauer gebrochen, bis die ganze Stadt geschleift war oder sowas. Ja, das war eine Methode, sich möglichst gemeinsam an einer Strafaktion zu beteiligen, wo jeder seinen kleinen Anteil hat. Ja, so jeder, der praktisch auf die Leiche von Absalom einen Stein schmeißt, hat ihn mit besiegt. Auch eine Sache, wo das, ich sag mal, wo das zusätzlich nochmal deutlich wird, dass er sich überhaupt nicht an diese Vorschriften Davids hält. Ich sag, selbst wenn er dann ihn umgebracht hätte, dann hätte er gesagt, er ist im Kampf gefallen, wir wissen nicht, wer ihn da erlegt hat, hier kannst du ordentlich nochmal Abschied nehmen oder sowas, wäre irgendwie gegangen. Aber das sollte nicht nochmal sein. Und ich glaube, das hat damit zu tun. Wenn man mal das Persönlichkeitsprofil von Joab erstellt, den hat es gestunken, dass er von so einem dahergelaufenen, mit David zur Flucht gezwungen worden war. Der große Joab, der vorher nie eine Schlacht verloren hatte oder vor dem wirklich alle sich gefürchtet hatten, der muss mit seinem König, bloß weil der seinen Stein nicht in Ordnung hält, wie so ein gehetztes Vieh durch Israel jagen, und da muss er sich rächen. Also da hat ein persönliches Interesse, dass er das nicht mit sich machen lässt. Das gehört so dazu, sein Ego wieder aufzupolieren. Also so würde ich das verstehen, wenn ich die gesamte Persönlichkeit Joabs mal betrachte. Also nicht nur auf den Mord, sondern auch wie das danach weitergeht. Weißt du, dass er dort noch nicht mal ein Ende findet. Und er kann den nicht auch nur erschlagen. Drei Stäbe heißt es, auch noch nicht mal Spieße. Der hat ihn wirklich gequält beim Umbringen. Und das heißt ja, dass Absalom sich verfangen hatte, weil er einen außergewöhnlichen Haarwuchs hatte, nur einmal im Jahr sich die Haare geschoren hat, wie ein Schaf. Weil es ihm dann zu schwer geworden war. Und ausgerechnet in seiner Pracht, die wird ihm zum Verhängnis. Und offenbar war er auch in der Situation nicht so unter Druck, dass er sich selber mit seinem Schwert die Haare vom Kopf fiedelt oder sowas. Also das ist so, in so einer Situation handeln Menschen nicht logisch, vor allem nicht Männer. Das kann man das kann man überall in der ganzen Weltgeschichte sehen. Wenn es um Ehre geht, wenn es um einen Status geht, da ist man dabei, eher sein Leben zu opfern, als mal irgendein Statussymbol. Man hält das Lenkrad vom Auto fest, auch wenn das schon über den Abhang runterfährt. Also, so, weißt du, man kann ja den teuren Schlitten einfach nicht da runtersausen lassen, oder? Könnte man sie vielleicht mit dem Sprung noch retten, aber nee, festhalten das Ding. Also, so sehe ich auch, wie sie bis heute Menschen verhalten. In dem Fall wird ihm das zum Verhängnis, und Joab quält ihn zu Tode. Drückt ihm drei Stäbe ins Herz. Dann erst bringen ihn seine Gefolgsleute um. Jeder Starke hat Fans. Jeder hat eine Truppe, die was auf sich hält, wenn sie ihn umschwärmen. Und er hat gleich 10 Leute. Und gemeinschaftlich begeht sich ein Mord dann leichter. Und dann war es um Absalom geschehen, egal was der König von mir gesagt hatte. Und dann wird er auf so eine schändliche Weise einfach beseitigt. Ja, und dann kommt die Idee, wie bringen wir das jetzt dem König bei? Und Achimaz, der Sohn Zadok, sagte, ich will doch hinlaufen. Das war nämlich schon mal der Bote des Königs gewesen, kurzer Zeit vorneweg. Als nämlich David fliehen musste, da war genau dieser Achimaz, der Sohn Zadoks, mit einem anderen Priestersohn der Bote Davids oder der Bote Huschais, also seines letzten treuen Dieners, der sich bei Absalom eingeschmuggelt hatte oder eingeschlichen hatte. Und ja, warum ist der so scharf drauf, diese Botschaft dem König zu bringen? Ich finde, es wird aus dieser Geschichte ganz deutlich. Wie seht ihr das? Warum ist Achimaz so scharf drauf, diese Botschaft persönlich dem König zu überbringen? Das ist nämlich auch gleichzeitig der Kern unseres heutigen Themas. Kommunikation unangenehmer Inhalte. Wie? Wer hat das gesagt?
Die Nachricht der Königin. Also man sagt ja, ich bin die Freude-Nachricht der Königin, aber da wird er ja eigentlich dann getrauert.
Na warum will er das überbringen? Bitte?
Du sagst, ich bin da schon gegangen.
Er war ja auf der Seite David. Es wird ganz deutlich eigentlich in der Geschichte. Er möchte
diese blöde Botschaft, die er nur Joab gegenüber als Freudenbotschaft ausbringt, schonend beibringt. Und das ist das ganze Geheimnis, wie man unangenehme Dinge kommuniziert. Nicht in der Weise wie gestern, wir hatten ja gestern, ich sag mal, schon wieder zwei verschiedene Arten von unangenehmen Botschaften, aber diese Art unangenehmer Botschaften, das ist ungefähr das, was ein Polizist macht oder ein Pfarrer, wenn jemand verunglückt ist, die muss man schonend beibringen. Und was heißt in dem Fall schonend? Was ist seine Art von Schonung? Gar nicht direkt.
Er sagt, ich weiß nicht, was es war.
Wie nennt man sowas? Nee, ah ja, andeuten. Er deutet was an. Es war ein großes Gedümmel. Aber ich habe nicht gesehen, was. Und es stimmte nebenbei gesagt. Er hat absolut die Wahrheit gesagt. Er wusste natürlich auch noch mehr. Und das ist wichtig, dass wir das hier mal so sehen, wie sowas abgeht. Der Kuschit, den hat sich Joab auch ganz clever ausgesucht. Schwarzer Mann, schwarze Botschaft. Ja, echt. Man darf nicht unterschätzen, wie stark Symbole bei solchen Dingen eine Rolle spielen. Was meint er denn, warum ein Polizist denn mit der Uniform dasteht und nicht als Zivilist? Das ist ja meistens nachts oder so, wenn der gar nicht wirklich noch Dienst hat. Ja, natürlich. Das ist so. Dort ist ein Symbol. Da wird extra jemand geschickt. Da wird nämlich in der Regel tatsächlich nicht ein Pfarrer geschickt. Dann kriegt man schon nachts vom Pfarrerbesuch. Da wird jemand geschickt, wo die Andeutung schon kommt, es könnte was Schlimmes sein. Das ist die Methode von Schonung, die man bis heute beigehalten hat. Es lohnt sich trotzdem nochmal, diesen ganzen Gesprächsgang mal zu betrachten. Das geht ab Vers 19. Achimaaz, der Sohn Zadok, sagte, ich will doch hinlaufen und dem König die Freudenbotschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat vor der Gewalt seiner Feinde. Erstens ist es ein Mann, der schon mit Botendiensten vertraut war. Das sollte man bei solchen unangenehmen Sachen durchaus einbeziehen. Es ist also jemand, der ist dem König bekannt. Das schafft einerseits Vertrauen, lässt andererseits natürlich noch für verschiedene Deutungen Raum. Wir sehen auch, dass David reagiert, wie man bis heute reagiert, wenn man eine schlechte Nachricht erwartet. Wie reagiert man, wenn man eine schlechte Nachricht erwartet? Bitte? Genau, man hofft, ja, man hofft, es kann ja nicht das Schlimmste sein. Ist es ein guter Mann? Ich möchte sagen, man sucht nach Zeichen. Wenn der gute Mann kommt, dann kann er nur eine gute Botschaft haben. Und man muss ja auch sagen, der eine Teil der Botschaft war gut, das war wirklich gut. Dass die Empörung damit zu Ende war, das war wirklich der gute Teil der Botschaft, gar keine Frage. Nur, dass das so eine bittere Pille noch innen hatte. Joab sagte zu ihm, am heutigen Tag bist du nicht der Mann für eine Freudenbotschaft. Du kannst an einem anderen die Freudenbotschaft überbringen. Ich denke schon, dass er ihn durchschaut hatte oder befürchtet hatte, was da kommt. Aber, naja, so richtig direkt redet er dort auch nicht. Da, so ganz gewissenlos war er auch wieder nicht. Ja, er möchte nur nicht, dass der andere eine Euphorie verbreitet. Also eindeutig unterschätzt Joab den Achimaaz hier. Der denkt,
naja, das ist einer, der hat immer nur Bodendienste gemacht und heute wird ein Jubelschrei dort ausstoßen. Du bist nicht der richtige Mann für sowas. Ach, lass mich doch. Nee. Du nicht, ich schicke jemand anders. Also, das wird nicht ausdiskutiert. An diesem Tag sollst du keine Freudenbotschaft bringen, da ja der Sohn des Königs tot ist. Und Joab sagte zu dem Kuschiten, also schnell umgedreht und sagt, geh du mal. Der läuft auch direkt los, melde dem König, was geschehen, was du gesehen hast. Melde dem König, was du gesehen hast. Naja, der hat nur alles gesehen. Das haben zum Schluss eben alle gesehen. Der Mann ist tot, jeder schmeißt seinen Stein darauf. Viele tausend Leute sind da beteiligt, das ist also ein Riesenberg da, der zum Schluss über dem Leichnam liegt, der ist total zermatscht dabei. Also das ist dann, das gehört dazu, der wird richtig dadurch geschändet, da kannst du nichts mehr beerdigen oder im Ansatz ehrenvoll bestatten. Das ist, als ob ein Hochhaus darüber zusammengestürzt ist. Aber Achimaz, der Sohn Zadoks, fing noch einmal an und sagte zu Joab, komme was will, auch ich will laufen. Wozu willst du denn laufen, mein Sohn, dass ich für dich keine Freudenbotschaft mehr finde? Das ist auch so eine Sache. Der Botenlohn war zu der Zeit immer ein Stück mit der Botschaft verknüpft. Es konnte passieren, dass einer mit einer schlechten Botschaft dafür mit dem Leben bezahlt hat. Passiert bei David gleich zweimal. Ja, der eine, der sich brüstet, Saul erschlagen zu haben, wo sich hinterher ausstellt, der hatte das nur sich auf die Fahne schreiben wollen. Das waren ja die Philister gewesen. Aber der kam und sagt, ich habe dir deinen Feind vom Hals geschafft. Und das heißt, er war an seinen Augen ein guter Bote und David hat ihn umbringen lassen. Weil er sagt, wie kannst du es wagen, deine Hand gegen den Gesalbten Gottes auszustrecken? Und das passiert später nochmal mit denen, die den Sohn Sauls umgebracht hat, oder die beiden, die den letzten überlebenden Sohn Sauls, den Ischboset, umgebracht hatten. Und David bezieht sich ausdrücklich auf diese erste Begebenheit und hat gesagt, war nicht damals der auch einer, der gedacht, oder der sich einen Bodenlohn verdienen wollte und es hat ihn seinen Kopf gekostet. Wie viel mehr ihr, die einen kranken Mann auf dem Lager einfach umgebracht hat, heimtückisch. Und die waren wirklich schuldig. Also der andere hat nur so gesagt und ist dafür hingerichtet worden. Für eine gute Botschaft könnte es aber eine ordentliche Belohnung kriegen. Die haben sich auch ordentlich angestrengt. Das war ja nicht anders als heute mit dem Telefon oder mit dem Internet. Es war ein richtiger Langstreckenlauf, was der da hatte. Also so weit, dass der andere richtig eine Abkürzung nur nehmen. Also, der muss einen ganz anderen Weg laufen, um ihm noch vorauszukommen. Das war also nicht bloß mal hier über den Berg rüber oder so, dass man sagt, wir rennen mal schnell nach Penkun oder so. Das war weit. Ja, das ihr nicht. Nee, also in dieser Situation nicht, sonst könnte das schon passieren, aber in der Situation nicht. Dann sagt der Achimaz nochmal, komme was will, ich laufe. Da sagt Joab zu ihm, lauf. Dann kürzt er ab. Und David saß zwischen den beiden Toren, das waren nicht die beiden Torflügel, wie ich vorhin irgendwie gesagt habe, die beiden Tore, das war das äußere und das innere Tor, dazwischen die Mauer. Also, das war gleichzeitig tatsächlich der Richtplatz, also das war in den Toren der Stadt, das war der öffentlichste Platz. Eine Stadt hatte ja nicht wie heute einen großen Marktplatz oder was. Dazu war das viel zu wertvoll, diese eingezäunte Stelle. Das heißt, die war von Straßen oder Gassen durchzogen. Und der größte öffentlichste Platz war um das Tor herum. Weil dort hat man natürlich Raum gelassen. Da konnte man nicht gleich zubauen, weil das ja zur Verteidigung notwendig war. Und zwischen den Toren und praktisch diese breite Tordurchgang, ein äußeres und ein inneres Tor, das war gleichzeitig geschützt, da hat einem die Sonne nicht auf den Kopf geplatzt oder so.
da war die Stelle, ja, wo der König oder der Richter sonst residiert hat. Recht gesprochen, vor den Ohren des Volkes. Ja, das war so die, also die öffentliche Gerichtsbarkeit ist ja auch bis heute, dass eine Verhandlung grundsätzlich offen ist für jeden Bürger. Das geht auf diese Urzeiten zurück, dass man Recht immer öffentlich gesprochen hat. Dort sitzt der König und der Wächter meldet, hat es dann relativ leicht, ist dann über ihm und sagt, ich sehe, kommt einer. Na, wenn einer kommt, dann wird es ein Bote sein. Wird die Sache wohl gut ausgegangen sein. Im Gegensatz zum zurückflutenden Heer. Wenn sich jetzt eine ganze Menge da anschleppt, dann, oh weia. Dann suchen sie Schutz, dann würden sie geschlagen sein. Und der Bote war, der Wächter war gut drauf. Der sagt, ich sehe noch einen. Dann sagt der König, hier wird wohl noch ein Bote sein. Und damit, also auch das ist eine Methode, unangenehme Botschaften zu überbringen, dass man sie stückelt. Interessant ist nur, dass Achimaaz darauf gekommen ist. Und das macht man wirklich nur, wenn man ein Verhältnis zu dem hat, zu dem man, ich sage mal, dem man eine schlechte Nachricht überbringen muss. Joab, da wird deutlich, Joab war das egal. Der König muss es wissen, Dienstweg, Punkt. Achimaaz hat den König geliebt und geht einen Weg, der den König vorbereiten soll. Er soll nicht mit dem Schock der Todesnachricht gepeinigt werden, wo er vorneweg ausdrücklich gesagt hat, lasst mir den Sohn am Leben. Und dann sagt der Wächter, den Ersten, der läuft so, wie Achimaaz läuft. Ich kann das so gut nachvollziehen. Wenn man etwas nicht so deutlich sieht, und ich bin ohne meine Brille in der Situation, als ob alle Leute ganz weit weg sind, dann kann man jemanden nicht am Gesicht erkennen, sondern zum Beispiel am Gangbild. Ich kann ohne meine Brille hier hinten kaum noch erkennen, wer sitzt. Ich habe mich anders orientieren müssen von Kindheit an. Die Kleidung, die Art, sich zu bewegen, vor allem, wie jemand geht. Daran kann ich Menschen erkennen. Letztlich, als meine Brille kaputt war, ich weiß auf der gegenüberliegenden Straßenseite nie, wer kommt, es sei denn, ich kenne dessen Gangbild. Und das zeigt mir, dass dieser Wächter sein Geschäft verstanden hat. Er hat nicht gewartet, bis er den Menschen erkennen konnte. Es gab ja kein Fernrohr oder sowas. Dann wäre der nämlich wirklich unmittelbar davor gewesen, sondern der hat die ersten Andeutungen gesehen. Übrigens, das Wächteramt war immer so. Es gibt eine interessante Stelle im zweiten Buch der Könige, wo von Jehu die Rede ist. Als Jehu Isabel erschlagen hat, oder bevor er die erschlagen hat, oder hat aus dem Fenster stürzen lassen, hat die nicht wirklich erschlagen, die wurde von ihren Dienern aus dem Fenster geschmissen. Da wurde er erkannt, lange bevor er in die Stadt kam. Der Wächter hat gesagt, da fährt einer wie ein Irrer, so fährt nur Jehu. Da war der noch ganz weit weg. Aber die Art, wie er mit seinem Streitwagen durch die Gegend gekachert ist, hat den Wächter erkennen lassen, wer da kommt. Und so ist ein Wächteramt, ihr Lieben, ganz ein kleiner Exkurs dazu. Das heißt ja, dass Gott Wächter auf die Mauer gestellt hat. Das sind Menschen, da wundert man sich manchmal, zu welchen Aussagen die kommen. Oder welche Dinge die scheinbar sehen. Das sind Menschen, die gelernt haben, aus solchen Andeutungen zu schließen, wo eine andere wartet, bis das Gesicht erkennbar ist. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel. Ja, der Normale muss warten, bis er ganz in der Nähe ist. Bitte, ich möchte nicht, dass so eine blöden Geräusche ständig da reingemacht werden. Muss also warten, bis er etwas deutlich sieht. Ein Wächter ist trainiert, dass er
Andeutungen erkennen lernen, aber genauso sicher oder fast sicher. Es sieht aus wie, ja, ich halte das dafür, das. Und solche Männer hat Gott auch in die Gemeinde gesetzt. Und David Wilkerson hat solches Wächteramt. Es ist ein alter Mann inzwischen, einer der ersten, der überhaupt Suchtkrankenhilfe, überhaupt, also noch vor staatlichen Programmen und vor anderen christlichen Programmen in den frühen 50er Jahren Suchtkrankenhilfe oder Drogenhilfe geleistet hat. Und Gott hat ihn gebraucht, immer wieder Dinge vorherzusehen. Das ist jemand, der ein Wächteramt hat, der frühzeitig trainiert wurde, aus Andeutungen eines Prozesses auf die Sache selber fließen zu können. Man kann das nie mit allerletzter Sicherheit, das ist erst, wenn das nahegekommen ist, dann sehen es alle anderen auch, aber man ist schon vorbereitet. Und so verstehe ich zum Beispiel diese Prophezeiung von ihm. Ich glaube nicht, dass man jedes eins zu eins zu nehmen kann, sondern das sind Dinge, die er herankommen sieht. Das ist ein Mann, der zum Beispiel vor dieser Wirtschaftskrise ganz eindeutig gewarnt hat. Und zwar genau vor dieser Art von Wirtschaftskrise, Bankenkrise. Längst bevor irgendjemand an sowas gedacht hat. Das ist noch was anderes wie ein Prophet. Ein Prophet hat ein Wort Gottes gekriegt. Ein Wächteramt ist etwas, was sich erschließt aus. Es lässt sich nicht immer ganz voneinander trennen. Es sind Wächter oft auch gleichzeitig mit einer prophetischen Gabe ausgestattet. Aber das ist noch was anderes. Also man sieht etwas, aber von ferne. Es kommt, aber es ist noch nicht nah. Das hat sehr viel stärker mit einer natürlichen Beobachtung zu tun und, wenn man so will, auch mit einer Kombinationsfähigkeit. Vor allem hat es aber mit sehr viel Sorgfalt zu tun. Vor allem damit, dass man sein Amt ernst nimmt. Ein schlusiger Wächter sagt, ich kann es nicht erkennen. Ich sage Bescheid, wenn ich mehr weiß. Na, dann brauche ich aber keinen Wächter. Also wenn der dann was mehr weiß, dann wissen es alle. Ein Wächter muss jemand sein, der sorgfältig herannahende Dinge zu beurteilen weiß oder sucht. Gleichzeitig kann es keiner sein, der Panik macht, sagen. Da hinten ist ein Herr im Anzug, dabei ist es bloß eine Staubwolke, hat der Wind einmal darüber geblasen oder sowas. Also das ist dann überhaupt kein geeigneter Richter, ja, der blinden Alarm gibt. Solche Leute gibt es auch, die halten sich für große Wächter und sind nur Panikmacher. Jedenfalls kommt er näher. Achimaz rief und sagte zum König Friede und warf sich vor ihm auf sein Gesicht zur Erde nieder. Und sagt, gepriesen sei der Herr dein Gott, der die Männer, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben, in deine Hand ausgeliefert hat. Gott sei gepriesen, die Revolte ist vorüber. Das wollte David aber gar nicht wissen. Und da wird eine Sache deutlich, warum er eigentlich in den Kampf ziehen wollte. Ich hatte das ja am Anfang mitgelesen. Er wollte nicht in den Kampf ziehen, um zu kämpfen. Er wollte in den Kampf ziehen, um seinen Sohn zu retten. Um seinen Sohn, das war ihm so wichtig. Ja, natürlich. Ja. Kinderlein, es ist nun mal so, so sind Vaterherzen. Das ist so. Selbst in so einer schlimmen Auseinandersetzung, muss ich sagen, als Sohn kann man das kaum verstehen, wenn man nicht selber schon Vater geworden ist. Es ist, elterliche Fürsorge ist was Außergewöhnliches. Aber das kann man erst verstehen, wenn man selber in dieser Position ist. Wenn man in der darunterstehenden, also in der Kindesposition ist, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie Elternherzen funktionieren.
das ändert was in einem, wenn man selber Vater ist. Oder ich hoffe, es ändert auch was, wenn man Mutter ist. Natürlich gibt es Rabenväter und Mütter, in denen das irgendwo ausgetilgt ist, aber man hat ein herzliches Erbarmen, man hat ein Maß an Milde, was über das Normale hinausgeht. Und das ist auch wichtig. Und doch kann es passieren, es rettet denjenigen nicht, weil andere dazwischen dann sind auch. In dem Fall war der eigene Onkel oder ja, Großcousin oder naja, sagen wir Onkel, derjenige, der wiederum seinen Neffen einfach umgelegt hat. Punkt. Nicht Cousin. Das war der Cousin. Jörg war der Cousin von Absalom. Genau. Die Eltern waren Geschwister.
Das war sein Bruder, der Sohn.
Joab war der Sohn Zeruias. Zeruja und David waren Geschwister. Und deren beiden Söhne. Nein, sein Cousin. Joab war der Neffe von David und der Cousin von Absalom. Der König sagte, der Junge, mein Absalom ist doch hoffentlich unversehrt. Achimat sagte, ich sah das große Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht fortschickte. Was ist denn das für eine Aussage? Ich lese es mal zu Ende. Ich sah das große Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht fortschickte. Aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Lüge, Halbwahrheit oder was ist das? Ausweichende Antwort, sag ich mal.
Ja, aber dann wirst du schon mitkommen. Das würde ich so direkt sagen. Also, du musst die Hälfte da nicht.
Erzähl mal erstmal, was er, sag mir mal im Detail, was sagt er hier? Was heißt das? Ich sah das große Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht fortschickte, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Was ist der Knecht des Königs und dein Knecht? Beides?
Nee, er selber.
Der Knecht des Königs ist der Kuschit, das ist der zweite Bote. Und deinen Knecht, das ist er selber. Von daher ist es eine ganz wahre Antwort. Es ist eine ganz wahre Antwort und trotzdem absolut ausreichend. Übrigens gehört das zu den klugen Antworten, ihr Lieben. Das ist das, was viele Christen überhaupt nicht übers Herz kriegen, denen es eingebläut werden. Die Wahrheit sagen heißt immer, sich nackt ausziehen und den Hintern öffnen und dann ist es noch nicht genug. Das ist eine ganz schlimme Methode der Unfähigkeit, wirksam zu kommunizieren, wie heute viele Christen geprägt werden. Und es gehört dazu, dass wir das Spektrum der Kommunikation aus der Bibel lernen, um wirkungsvoll zu kommunizieren. Und da gehört diese Antwort dazu. Was er sagt, ist absolut wahr. Denn er wurde wirklich geschickt. Er hat so lange mit Joab rumdiskutiert, bis er sagt, lauf. Und er hat auch ein Getümmel gesehen. Das hat nun nichts mit dem zu tun, was vorneweg passiert war. Und was bei dem Getümmel dann war, als er nämlich schon gelaufen ist, das wollte zwar der König gar nicht wissen, aber das hat er selber eben auch nicht gewusst. Das heißt, erstmal, objektiv gesehen, sagt er genau, was war es. Er antwortet aber so ausweichend, dass er, wenn man so will, gar nicht auf das antwortet, was der König fragt. Er erzählt ihm was alles stimmt.
und was den König vorbereitet, gleichzeitig vorbereitet. Es könnte ja was Schlimmes sein. Wenn Getümmel ist, das ist immer nichts Gutes. Dazwischen kann wer weiß, was passieren. Ja, wenn noch nicht mehr der Bote sieht, was da gewesen ist. Es ist Sieg, okay. Aber wer weiß, was sie dann im Überschwang ihrer Gefühle machen. Versteht ihr? Also, man kann das nicht trainieren. Aber man muss das mal mitnehmen für sich zu Hause. Was eine wirklich effektive Kommunikation ist, und die ist, das ist eine biblische Kommunikation. Das ist mir ganz wichtig, dass wir solche Dinge wissen. Wenn man auch vielleicht, der eine oder andere kann sagen, nee, so möchte ich mal nicht reden. Muss er auch nicht. Muss er nicht. Wir müssen nicht alles können und wollen und müssen. Aber es ist wahrhaftig, was er sagt. Und es ist gleichzeitig so schonend wie möglich. Und das halte ich für legitim. Das sagt uns die ausweichende Antwort, um jemanden zu schonen, ist legitim. Wie immer wird uns nicht gesagt, was daraus wird. Es wird uns nicht gesagt, ob der König darüber später erbost war oder ob er später dankbar war. Aber für die Situation war es das Beste, was passieren kann. Denn trotz der Vorbereitung bricht der total zusammen. Der hat voll den Nervenzusammenbruch. Was dann in den nächsten Kapiteln beschrieben wird, ist so schrecklich, dass Joab, als er dann aus der Schlacht zurückkam, sagt, jetzt ist genug. Er hat so geschrien, es heißt, dass das ganze Volk, als es von diesem Sieg zurückkam, das waren ja schließlich die, die David verteidigt haben, sich davon stahlen, als ob sie aus einer Niederlage kommen. Er hat vollkommen die Nerven verloren. Dass daran ein anderer schuld war, steht auf einem anderen Blatt. Aber der Fakt ist, David hat dort voll die Beherrschung verloren. Und Joab, ausgerechnet der, der diesen Mist ausgelöst hat, sagt dann, und wieder, und dort ist er, steht er wieder absolut richtig, und sagt, da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte, du hast heute das Gesicht aller deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen. Jedes dieser Worte stimmt. Indem du liebst, die dich hassen und hasst, die dich lieben. Denn du hast heute bekundet, dass dir Oberste und Knechte nichts sind. Ja, heute erkenne ich, wenn Absalom am Leben wäre, wir alle heute aber tot, das wäre dann recht gewesen in deinen Augen. Das ist zwar total aufsässig, stimmt aber wieder. Nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zum Herzen deiner Knechte. Denn beim Herrn schwöre ich dir, wenn du nicht hinausgehst, dann wird diese Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben. Und das wäre schlimmer für dich als all das Schlimme, das über dich gekommen ist von deiner Jugend an bis jetzt. Da erhob sich der König und setzte sich ins Tor. Und man berichtete dem ganzen Kriegsvolk, siehe, der König sitzt im Tor. Da kam das ganze Kriegsvolk vor den König. Krass. Es ist eine der krassesten Geschichten, die wir so im Alten Testament leben. Da ist eine Dynamik drin, die ist kaum noch zu steigern. Und das hat alles mit dieser Art zu tun, wie man mit Situationen umgeht. Ich habe solche Leute erlebt, auch Gläubige, die total die Beherrschung verloren haben bei einer schlechten Nachricht. Konnte ich mir immer nicht vorstellen. Weil ich von Kind an trainiert war, mit schlimmen Dingen umgehen gelernt zu haben. Aber das kann passieren. Und deswegen ist das, was Achimaaz hier versucht hat, nämlich den König vorzubereiten, aller Ehre wert. Und es hat noch nicht gereicht. Denn in dem Moment, wo der Bote einfach so reinplatzt und sagt, Sieg, und möge Gott allen tun, die gegen dich ihre Hand erheben, da bricht für David eine Welt zusammen. Von daher ist dieser vorsichtige Umgang mit dem Schmerz anderer ein Gebot der Stunde. Und jetzt, und ich sage mir, das kann ich auch nicht auflösen. Wenn ich gestern gesagt habe, bei dieser zweiten Sache, dass nämlich Josef so direkt, wie er dem einen seine Begnadigung vorhersagt, dem anderen seine Hinrichtung sagt, da habe ich ja gerade gesagt, es gehört eine direkte Kommunikation auch von negativen Nachrichten dazu. Und hier haben wir, wenn man so will, das Gegenbeispiel, da gehört beides zusammen. Und jeder von uns braucht die Weisheit oder die Leitung durch den Geist Gottes, die eine Situation von der anderen zu unterscheiden. Wem sage ich das direkt und in welcher Situation? Und wo muss ich den meistmöglichen, wie soll ich sagen, die meistmöglichen Ausflüchte machen? Das können wir hier am Tisch nicht entscheiden. Vielleicht kann man aus diesen beiden Geschichten eine Regel rausziehen.
Wenn es sich um den Tod des Kindes handelt, dann muss man ja geschont werden, oder?
Tja, beim anderen handelt es sich ja sogar um den eigenen Tod. Aber vielleicht ist es genau das, wo ein Mensch selber betroffen ist, kann und muss man direkter reden, als wo es um seine Angehörigen geht. Das würde ich versuchen, als Regel daraus zu nehmen. Also, wo jemand direkt von einer schlechten Nachricht betroffen ist, da kann und muss ich direkt reden. Ist jemand aus dem engen Familien-, Angehörigen-, Freundeskreis betroffen, also da, wo das Herz eines Menschen erkennbar hängt, und das war ja erkennbar gewesen, dass das Herz damals an diesem Jungen gehangen hat. So unlogisch das in mancher Hinsicht scheint, denn die hatten eine lange Geschichte. Erst hat er ihn verstoßen, dann hat er ihn wiederkommen lassen, dann hat er nicht mit ihm geredet. Also das hat sich lange aufgeschaukelt, dieses Missverhältnis zwischen David und seinem Sohn. Und vielleicht ist es ja gerade deswegen auch so schlimm geworden, weil es nicht so eindeutig war. Ja, weil das so der Schwebe war. Ja.
Also als wir damals gesagt haben, da wird Krebs krank, gut, das war halt einfach so und man kann das für sich selber verdauen, also das ist halt so. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, das ist mein Kind, also das
ja. ist ja... Da ist man hilflos, das ist eine andere Sache. Ja. Also deswegen sage ich, vielleicht kann man, wenn überhaupt, dann kann man das wohl als Regel rausnehmen bei unangenehmen Inhalten, dass man, wenn es denjenigen selber betrifft, man direkter kommunizieren kann als bei anderen.
Wir haben ja viele Eltern, warum ein Kind so
nicht. Ja. Übrigens eine der ganz wenigen Stellen in der ganzen Bibel, wo so von mein Sohn, oder sogar noch mit dem Namen, mein Absalom geredet. Der Umgang, gerade mit Angehörigen, ist sehr keusch, vorsichtig. Das ist nicht so in die Öffentlichkeit gezogen. Aber hier hat David mal sein ganzes Herz geöffnet. Mein Sohn. Und vielleicht kann man auch diese Regel mal aufstellen, dass die Kinder, die viel Sorgen bereiten, trotzdem einen besonderen Platz im Herzen der Eltern oder des Vaters haben. Und für mich ist noch eine wichtige Sache dabei, wenn wir Gott als unseren Vater kennen, dann müssen wir eins wissen, dass die anderen Gläubigen ebenfalls seine Kinder sind. Dass die anderen Gläubigen eben ebenfalls Gottes Kinder sind. Und ich möchte mal nicht in so einer Situation vor Gott stehen, dass er sagt, wie kannst du mein Kind umgebracht haben oder beschädigt haben. Das heißt, wir haben ja alle ein anderes Rechtsempfinden als Gott selbst und auch ein anderes Maß an Gnade und Zuwendung. Und wenn ich sage ein anderes, dann denke ich mit Sicherheit ein geringeres. Es gibt Leute, die sind frommer als Gott, das meine ich mal nicht. Die sind psychisch krank, es gibt welche, die sind so gestört, die müssen ihm dann noch Vorschriften machen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt normal gestrickt ist, dann fehlt es uns an Gnade. Und da möchte ich Und dann muss man so eine Geschichte einfach wachsam machen, dass wir nicht solche Leute sind oder werden, die mit den Kindern Gottes unachtsam umgehen. Denn weiß ich, ob der sagt, mein Sohn oder meine Tochter ist von den anderen Gläubigen beschädigt oder gar umgebracht worden. Und das ist das, was uns zum Beispiel im Römerbrief gesagt wird. Ich habe jetzt meine Bibel wieder. Ich habe die heute endlich zugeschickt gekriegt. Da finde ich Dinge dann schneller. Bin richtig glücklich darüber. Ich lese uns das nochmal ganz schnell. Im Römerbrief Kapitel 14. Den Schwachen im Glauben nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung von zweifelhaften Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst nur Gemüse. Das hing damit zusammen, dass die damals rein, ja, wie soll ich sagen, als bürgerlichen Akt jeder Schlachter hat das Tier, was er geschlachtet hat, und zwar nicht etwa nur das am Tempel, sondern eben auch für die Fleischbank, der hat das symbolisch einer Gottheit geopfert. Daraus kam unter der jungen Christenheit, das war ja die römische Zeit, und da gab es diese Regel, dass eben, wenn ein Tier geschächtet wurde, dann wurden ein paar Tropfen von dem Blut zu Ehren Jupiters oder irgendeines anderen Gottes oder Dianas oder so auf die Erde gesprengt. Sofort gab es Leute unter den Gläubigen, und zwar besonders diejenigen, die früher selber Heidengötter angebetet hatten, die gesagt haben, das kann man ja nicht machen. Das ist ja gefährlich. Man kann doch nicht, was den Dämonen geopfert ist, dann noch essen. Und es gab offenbar, das kann man aus verschiedenen Stellen lesen, Römerbrief und im ersten Römerbrief, richtige Streitigkeiten unter den Christen. Die einen haben gesagt, es ist doch Quatsch, man kann alles essen, schließlich ist ja Gott der Herr über alles. Und ob da nun ein paar Tropfen irgendeiner anderen Götzen geopfert sind, wenn wir für das Essen Dank sagen, dann ist es Gott geheiligt. Und auch Paulus sagt das so. Und die anderen haben gesagt, nee, unter gar keinen Umständen, lieber essen wir nur noch Gemüse, wenn eben alles Fleisch geopfert wird. Und auf diese Sache bezieht sich das hier. Und das lässt sich übertragen auf viele Dinge heute. Paulus schreibt dort erstmal, einer glaubt, er dürfe alles essen. Glaubt, heißt es dort nicht im Sinne von denkt vielleicht, sondern glaubt. Der hat diese feste Überzeugung, er darf alles essen. Der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, verurteile den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrechtzuhalten. Das ist bis auf den heutigen Tag. Da wird so viel gestritten. Und zwar nach der heutigen Erkenntnis. Der eine sagt, Kindertaufe geht und das ist richtig und das ist wichtig, weil und so weiter. Und der andere sagt, kommt gar nicht in Frage, Glaubenstaufe. Und nirgends steht in der Bibel, dass Kinder getauft worden sind und so weiter. Und da streitet man sich. Und einer spricht dem anderen den Glauben ab. Der eine sagt, es ist doch gegen ein Gläschen nichts einzuwenden. Der andere sagt, es ist doch unmöglich. Heißt doch in der Bibel, sauft euch nicht voll Wein, in welchem Aufschweifung ist, sondern werdet erfüllt von dem Geist Gottes. Nur eins von beiden geht. Nur hier in diesem Werk geht eben auch nur eins von beiden. Ist auch richtig. In so einem Werk mag das ja auch richtig sein. Aber es darf uns nicht dazu verführen, dass wir jemanden anders deswegen verurteilen. Das geht nicht. Dann sind wir über diese Schwelle raus, die uns ausdrücklich gesagt wird. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Was heißt das? Es gibt unterschiedliche Überzeugungen. Ja, es gibt unterschiedliche Überzeugungen und beide sind so richtig. Und zwar für denjenigen jeweils sein. Ja? Natürlich ist es in vielen Sachen nicht individuell. Wenn der eine sagt, ich hure jetzt im Glauben, dann ist das eben nicht möglich. Es sei denn, er heißt Hosea.
Ja, der hat auch wirklich den Befehl, von der Hure zu heiraten, ne?
Ja, so ist das.
Also ich meine jetzt auch, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, so jetzt eben so eine Bibelsache oder jetzt irgendwie so ein Vers bekommt und dann so die Sachen sieht, wie man
sie sieht. Und wenn das Gegenüber das genau andersrum sieht, dann muss man mit diesen beiden Unterschieden leben lernen. Wer einen Tag für was besonders achtet, achte ihn den Herrn. Es gibt Leute, die halten den Geburtstag für was Besonderes. Es gibt andere, die halten den Sabbat für was Besonderes. Es gibt andere, die halten alle Tage für gleich. Ich halte eher den Sonntag für was Besonderes, den Geburtstag nicht so sehr. Aber es ist so unterschiedlich. Wenn der eine das so macht, dann macht er das. Und wenn der andere das so macht, dann macht er das so. Wer isst, isst dem Herrn, den er dankt, sagt Gott. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und dankt, sagt Gott. Der sagt, oh Herr, ich danke dir, dass ich nicht so ein Götzenopferfleisch runterschlucken muss, wie diese anderen Halbheiden. Aber keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge soll Gott bekennen. Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, nämlich dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst unrein ist. Nur dem, der etwas für unrein hält, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder, wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, dann mangelst du nicht mehr in der Liebe. Das heißt also, für sich selber gibt es keinen Grund, oder von Gott aus gibt es keinen Grund, irgendwas zu meiden. Außer den einen, wenn dein Bruder über diese Sache bekümmert wird. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, dann wandelst du nicht mehr in der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden vor dem Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, worin dein Bruder sich stößt oder sich ärgert oder schwach ist. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ich finde das so präzise. Ich liebe dieses Kapitel. Weil es diese Freiheit des Miteinanders oder erstmal die Freiheit vor Gott beschreibt und gleichzeitig die Freiheit des Miteinanders und insofern stimmt dieser Spruch, Freiheit ist immer die des Andersdenkenden. Also Freiheit bewährt sich nicht darin, dass alle gleich denken, sondern eben, dass man den, der anders denkt, stehen lassen kann. Das ist Freiheit. Und nicht nur, dass man die stehen lassen kann, sondern dass man die auch freiwillig berücksichtigt. Für mich selber ist es klar, ich darf alles. Aber wenn ich damit mit meiner eigenen Überzeugung, die ich ja gewonnen habe, die sich gebildet hat, mit der ich nicht geboren bin, jemand anders beschädige oder ihn einen Anlass gebe, etwas nachzuahmen, wozu er gar nicht den Glauben hat, dann mache ich mich schuldig. Das ist eine interessante Sache, ja. Also das hilft uns zur Selbstbeschränkung und bewahrt uns vor einer gegenseitigen Beschränkung. Ja, dass wir immer den anderen Maßregeln anlegen.
Eine Sache, die Gott mir aufs Herz
ja.
Und die für mich und mein Leben wichtig ist.
Genau.
Genau.
Aber, ja?
Aber beim Essen ist es jetzt zum Beispiel, angenommen, ich esse was
ja.
Und ich fühle mich damit in Ordnung, so wie
ja.
Ich auch gesagt habe, dann ist es gar keine Sünde. Aber jetzt ist, sage ich mal, mein Bruder neben mir, der ist Vegetarier und ich esse das und habe
ja.
Keinen Glauben. Und er findet es, also der Bruder von mir findet das Essen nicht richtig.
Ja.
Und so,
nee, also mit dieser Differenz muss ich erstmal leben lernen. Gefährlich ist, wenn ich sage, du musst das auch mal essen.
Ja, eben, genau.
Dann wird es gefährlich. Wenn ich aber jemanden habe, der sagt, sowas essen ja nur die Heiden, wie kannst du sowas? Dann sollte ich mich zurückhalten. Man kommt in solche Situationen, wenn man in einer anderen Kultur ist. Das ist ja auch das Aufeinanderbrechen von Kulturen damals. Und das ist heute noch exakt dasselbe. Wenn ich irgendwo hingehe, sagen wir in Osteuropa, und was sage ich mal für ein nüchternes Beispiel? Und komme hin mit dir, ein Mann, der einen Zopf hat, dann prüfe ich nicht etwa den Glauben der Gläubigen, sondern dann zerstöre ich den. Denn die sagen eindeutig, es steht in 1. Korinther 10, dass ein Mann nicht lange Haare tragen soll. Und wenn einer das macht, sage ich dir einfach mal, ich sage das jetzt nicht. Nein, dann sagen die, wenn jetzt einer kommt und nennt sich Bruder und rennt schlimmer rum als die in der Welt, von dem können wir nichts hören, wer weiß, was der uns für einen Unsinn predigt. Das ist wirklich so. Ich selber habe
anerkannt.
Ja, gut, das ist dort wieder etwas, was nee, das ist was anderes. Nein, das ist was anderes. Das ist, aber verstehst du, ich sag mal, das wird...
Wie definiert man lange Haare? Man kann ja, wie gesagt, ist die lange Haare so, das ist irgendwie die Frage. Und darüber habe ich schon mal mit jemandem drüber geredet. Und da gibt es keine richtige Festlegung. Und von daher sehe ich es nicht, dass es falsch ist, wenn man Zopf hat.
Nein, die Frage ist natürlich dort, wo... Wie sieht es der andere? Nicht, wie sehe ich das? An der Stelle, wie sieht es der andere? Und an der Stelle zerstöre ich den Glauben. Oder wenn ich dort komme mit einer Schwester, die sich die Haare geschnitten hat, wie das hier in Deutschland fast üblich ist. Da sagen sie, was ist denn das für eine ungläubige Hure? Es steht ja dort, es ist ja nur schandbare Frauen, die sich die Haare scheren. Ist so. Das ist einfach ein Fakt. Und ist nicht die Frage, wie wir das sehen. Das wollen wir an einer anderen Stelle diskutieren. Sondern es geht hier um die Frage, wie gehe ich mit jemand um, der an der Stelle die Grenze seines Glaubens hat. Und genau so, ich sage mal, wenn ich jetzt, ich sage mal, geht zu einem Jesus-Freak, der gerade frisch bekehrt ist und sagt, weißt du, so wie du rumrennst, du bist ja eine Schande für die Christenheit. Der hört es einmal und denkt, was, ich bin eine Schande für die Christenheit, dann sollte ich da wieder abhauen. Also, und ist bekümmert und sagt, oh weia, dann passe ich wohl nie dazu. Versteht ihr? Das sind solche Schnittstellen. Da macht sich der schuldig, der den anderen so ein Ding um die Ohren packt.
Das verstehe ich, aber andererseits verstehe ich wiederum, Gott hat uns ja so gemacht, wie wir sind. Er hat uns ein Bild gemacht und wenn wir das Bild verändern, dann ist es unser Gottesbild. Gott ist und hat es auch so gemacht mit unserer Kreativität. So, gehe ich jetzt ein anderes Land, was weiß ich, wo die sowas mit den Zöpfen oder so suspekt halten, dann ist es doch so, da kann ich zwar eine Mütze aufziehen, dann sagt die Bibel wieder auf, man soll nicht in ein Gebet rausgehen und eine Mütze
richtig.
Aufhauen. Das ist doch ein Quatsch irgendwie, das widerspricht sich.
Nein.
Von daher gibt dir Gott einen Auftrag, geh in das Land, hilft dort Menschen, dann muss ich jetzt zu Gott sagen, ja, tut mir leid, ich habe lange Haare, geh nicht.
Nein, es ist, nein, unbedingt, nein.
Man kann es ja auch, also zum Beispiel jetzt, wo Nils in Pakistan ist, also
das würde ja unglaublich die Arbeit, oder das würde ja die Arbeit
unmöglich machen,
wenn sie mit unserem westlichen Stil dort ankommt und mit den Leuten überspricht.
Richtig.
Also heißt es, sein Team und die Frauen, die in diesem Team sind, um Leute zu erreichen, müssen sich verschleiern, weil ansonsten haben sie null Chance,
ja,
Leute zu erreichen.
Ganz genau. Das ist das genau. Entschuldigung, ich sag mal, das ist das richtige Beispiel. Ich kann das locker aushalten, wenn hier im Gottesdienst jemand ist mit einem Minirock von den Mädchen. Lecker, ja? Okay, aber denkst du, ich würde mit jemand mit so einem Mädchen irgendwo nach Osteuropa gehen? Das ist unmöglich, dort gehen ja noch nicht mal die Ungläubigen so. Verstehst du? Das sind ja nüchterne Unterschiede. Und da den Weg zu finden, sind wir aufgefordert, die Sache des anderen im Blick zu haben. Für mich selber die meistmögliche Freiheit und für den anderen die meistmögliche Liebe. Jetzt vermischst du Dinge. Jetzt kommen wir von einer Sache zur nächsten. Das ist dann verlassen wir eine klare Richtung.
Das heißt, dazu, angenommen, ich würde jetzt da irgendwo hingehen, dann müsste ich rein theoretisch meine Haare vorher abschneiden. Weil ich kann sie nicht bedecken oder wiederum nicht finden.
Richtig.
Also sollte meine Haare abschneiden.
Zum Beispiel. Ja.
Es gibt keine Alternative.
Natürlich gibt es Alternativen. Ich sag mal, wenn du in Südamerika bist, dann solltest du dir klugerweise einen Hut aufsetzen und nicht mal gerade eine Strickmütze, denn dort rennt man mit Hüten rum. Und wenn du in Vietnam bist, dann wahrscheinlich so einen spitzen Reishut und nicht gerade in Zylinder oder in Schotten-Ding oder sowas. Verstehst du? Also das hat ganz viel damit zu tun. Ganz viel.
Ich bin mal da, wenn ich umgelaufen war wie eine Zigeunerin und die wussten alle, dass ich in Deutschland nicht so rumlaufe. Aber ich habe mir da einen langen Rock über meine Hose gezogen und jeden Tag ein Kopftuch auf dem Kopf gehabt und sah aus wie eine Zigeunerin
in Bulgarien.
Und direkt bin dann mal den Berg runtergerannt und einer von den Kids sagte, ja, eine echte Zigeunerin, und hat sich da halt abgekugelt. Ja, das war eigentlich mehr ein Verkleiden, aber
das ist, ja, das ist ein Stück einfach, das hat mit Respekt zu tun, mit Respekt des anderen. Und genau das ist das, was Gott von uns erwartet. Nicht verlangt, nicht befehlsweise. Aber wir können das auch testen. Ja? Ich kann da hingehen und sagen, renn da rum wie Nils in der Sonne. Also wie so ein Richard.
Das ist kann man in den Tisch setzen mit Türken zusammen und dann so ein Erweckungsgespräch machen. Du wärst dafür der perfekte Partner. Ja.
Aber versteht ihr? Aber versteht ihr, das sind Dinge, wir prägen mit unserem Äußeren oder mit unserer Haltung, das ist eigentlich wichtiger, mit unserer Haltung, jede Situation, wie wir einem anderen begegnen. Und ich meine mal gerade nicht mit unserem Äußeren, weil es da nicht ums Äußere geht, sondern um unsere Haltung. Wie gehe ich mit jemandem um, der anders ist? Ja. Respektvoll. Und ich muss sagen, wir hatten ja ganz letztlich überraschend eine Zigeunersippe bei uns beherbergt. Eine Nacht lang. Dort habe ich es an ihnen gemerkt, wie sehr sie diese Bereitschaft haben, sich auf den anderen einzustellen. Das hat mich sehr aufmerksam gemacht, habe ich gedacht. Frank, pass auf, wenn du in so einer Situation bist, dass du wenigstens so sorgfältig wie sie dich auf deinen Gastgeber einlässt. Wir haben ja ganz schnell gemerkt, sie sind gläubig und haben dann beim Essen gebetet. Und ich habe ganz kurz Gott gedankt und habe dabei eine Hand so erhoben. Und ich merkte, dass sie sofort auf dieselbe Weise gebetet haben. Das ist überraschend. Das ist also eine Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen. Vielleicht sagen wir Deutschen, naja, was ist das für eine Nachgabe? In Wirklichkeit ist das Respekt. Man achtet auf den anderen. Und da fehlt uns viel. Also das heißt, gerade mit unserer Kultur ist da das viel kaputt gegangen. Da sind wir so unsorgsam anderen gegenüber. Wissen so viel, denken, allen müssen wir was beibringen. Aber solche einfachen Sachen, um das Herz des anderen zu erreichen, da könnte man viel lernen. Wir bemühen uns, gerade wenn wir bei Auslandseinsätzen sind. Heute Abend geht es weiter mit dem nächsten sehr spannenden Thema.